Herzlich willkommen zur 58. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, liebe Juliane, bist du. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Juliane Weber, unsere festangestellte Mitarbeiterin in unserem Referat für internationales und ausländisches Privatrecht. Du hast uns ein Gutachten mitgebracht, da geht es heute mal um Minderjährige in Schweden und deren Beteiligung an einer Urkunde, die von einem deutschen Notar errichtet wird. Also ganz typische und für uns am Institut auch ganz häufig vorkommende Konstellation einer Anfrage aus dem internationalen Privatrecht. Die Klassiker, denke ich, sind ja immer die Güterstandsfragen. In welchem Güterstand sind die Beteiligten verheiratet? Wir haben auch viel zum Nachweis der Existenz und Vertretung ausländischer Gesellschaften, aber auch diese Fälle, wie wir ihn heute besprechen, tauchen relativ häufig bei uns auf. Also wir haben dann doch immer mal wieder Minderjährige, die nicht in Deutschland leben, aber dann eben doch formal beteiligt sind oder auch materiell beteiligt sind an einer Urkunde, die von einem deutschen Notar errichtet wird. Und dann stellen sich halt die Fragen, naja, wer vertritt die und brauchen wir da vielleicht noch eine Genehmigung? Und vor allen Dingen, nach welchem Recht richtet sich diese Frage eigentlich? Ich stelle mal den Sachverhalt vor. Also wir haben einen Grundstückskaufvertrag und die Verkäuferin wurde erst im Jahr 2014 geboren. Sie ist also 11 Jahre alt. Jetzt fragt man sich, warum verkauft eine 11-Jährige was? Hintergrund ist folgender. Sie ist die Alleinerbin ihres im Jahr 2023 verstorbenen Vaters. Und ihr Vater hat ihr eine Immobilie in Deutschland hinterlassen. Und weil die ganze Familie, also der Rest der Familie, der eben noch lebt, die hier als Verkäuferin auftretende Tochter und auch die Mutter in Schweden lebt, will man sich jetzt eben von dieser Immobilie in Deutschland trennen. Die Immobilie soll also verkauft werden. Die 11-jährige Tochter ist die alleinige Eigentümerin dieser Immobilie. Sie hat sie ja von ihrem Vater alleine geerbt und sie soll jetzt bei der Beurkundung von ihrer Mutter vertreten werden, wobei die Mutter wiederum selbst bei der Beurkundung vollmachtlos vertreten wird. Also wir stellen uns das ungefähr so vor, man kümmert sich eben von Schweden aus um diese Veräußerung der Immobilie hier in Deutschland, hat vielleicht einen Anwalt in Deutschland beauftragt, der das verkaufen soll, oder einen Makler. Und jetzt kommt also ein Vertreter zum Notar und sagt, ich handle als Vertreter für die Mutter. Die Mutter wiederum handelt dann eben für ihre Tochter. Und im Urkundseingang steht dann eben aber zunächst mal eine 11-Jährige, die als Verkäuferin auftritt und jetzt in unserem Sachverhalt auch schon, da gibt es grundbuchverfahrensrechtlich, also jetzt keine Probleme, als Alleineigentümerin im Grundbuch eingetragen sein soll. Also da haben wir keine Schwierigkeiten. Und die Frage, die der Notar jetzt an uns stellt, ist, brauchen wir hier eine Genehmigung für diese Veräußerung durch die 11-jährige Alleineigentümerin? Und wenn ja, welches Gericht erteilt denn diese Genehmigung? Also brauchen wir da jetzt was von einem schwedischen Gericht oder geht es vielleicht auch von einem deutschen Gericht? Juliane, sei so lieb, führ uns mal ein in diese Problematik. Welche Fragen stellt man sich überhaupt, wenn man an sowas rangeht?
Also es sind mehrere Fragen. Es geht los mit der Frage, ist denn die Minderjährige geschäftsfähig oder nicht? Das scheint jetzt hier erstmal ein bisschen verwunderlich, warum wir uns die Frage überhaupt stellen. Sie ist ja 11 Jahre alt, aber stellen wir uns den Fall vor, dass die Minderjährige vielleicht 17 Jahre alt ist oder 20 Jahre.
Stimmt, dann wäre sie ja nach unserem ersten Empfinden in dem einen Fall minderjährig und nicht geschäftsfähig und in dem anderen Fall wäre sie geschäftsfähig, aber du hast natürlich recht, wenn sich jetzt die Geschäftsfähigkeit gar nicht nach deutschem Recht richtet, sondern nach dem Recht eines anderen Landes, die das vielleicht bei 16 oder bei 21 festmachen, dann könnten wir jeweils auch zu anderen Ergebnissen kommen.
So ist es, okay. Genau. Und wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen, sie kann nicht selbst handeln, beziehungsweise muss vertreten werden, dann gehen wir in die ganzen Fragen rein, wonach richtet sich denn überhaupt die Vertretungsmacht der Mutter, beziehungsweise wer ist hier gesetzliche Vertreterin oder Vertreter? Und muss der gesetzliche Vertreter noch eine Genehmigung einholen. Und wenn wir da zu dem Ergebnis kommen, ja, hier sind Maßnahmen erforderlich, dann stellt sich die Frage, wer erteilt die denn?
Okay, also das ist sozusagen unser Programm. Wir fragen uns zuerst mal, ist die geschäftsfähig? Dann wird sie vertreten und brauchen wir eine Genehmigung. Und zuletzt eben, wer erteilt diese Genehmigung?
Ganz
okay,
genau.
Gut.
Fangen wir dann mal mit der Frage der Geschäftsfähigkeit an. Das ist in Deutschland in Artikel 7 Absatz 2 des Einführungsgesetzes zum bürgerlichen Gesetzbuch EGBGB geregelt.
Die Norm, nachdem ich heute kein Gesetz dabei habe, darfst ausnahmsweise du das Gesetz vorlesen.
Ja. Genau. Die Norm wurde neu gefasst zum 01.01.2023. Das war das große Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts. Und jetzt lautet sie wie folgt. Die Geschäftsfähigkeit einer Person unterliegt dem Recht des Staates, in dem die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Also auch hier wieder eine Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt. Zuvor war es ja die Staatsangehörigkeit.
Genau, vorher war das Heimatrecht der betreffenden Personen maßgeblich. Wir erinnern uns, hier hat das Kind die schwedische Staatsangehörigkeit und lebt in Schweden. Es hätten also beide Fassungen dieses Gesetzes aufs schwedische Recht verwiesen. Aber nach aktuellem Recht wird an den gewöhnlichen Aufenthalt angeknüpft. Das Kind lebt in Schweden, also wird aufs schwedische Recht verwiesen.
Okay, also nochmal diese Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt, das würde jetzt bedeuten, wenn ich 16 bin und ich ziehe um in ein Land, in dem man mit 16 volljährig ist, dann bin ich aus Sicht des 7 Absatz 2 Satz 1 EGB plötzlich vollgeschäftsfähig.
So ist es.
So wäre es, genau. Okay. Also das heißt, es ist also natürlich auch wandelbar oder knüpft halt immer an den jeweiligen gewöhnlichen Aufenthalt an, oder?
Genau. Ja, und der Artikel 7 Absatz 2 hat auch noch einen Satz 2, genau den Fall des Statutenwechsels behandelt. Das bedeutet, wenn du einmal voll geschäftsfähig geworden bist und dann in ein Land umziehst, nach dessen Recht du nicht mehr voll geschäftsfähig bist, etwa weil erst die volle Geschäftsfähigkeit mit 21 eintritt, dann behältst du deine einmal erlangte Geschäftsfähigkeit.
Okay, also so rum, also wenn ich jetzt sozusagen 18 bin und dann würde ich irgendwo meinen gewöhnlichen Aufenthalt hinverlegen, wo man aber erst mit 21 voll geschäftsfähig ist, dann bliebe ich aus der Perspektive des deutschen internationalen Privatrechts trotzdem geschäftsfähig.
So
okay, gut, prima. Also das ist sozusagen nur der erste Schritt. Wir fragen uns, wonach richtet sich aus der Sicht des autonomen deutschen IPR denn überhaupt die Geschäftsfähigkeit?
Genau.
Und da wird hier nach Schweden verwiesen und jetzt sozusagen IPR für Anfänger, auf was genau im schwedischen Recht wird verwiesen?
Genau, wir haben ja die zwei Möglichkeiten einer Verweisung. Einmal die Möglichkeit der Gesamtverweisung und die Möglichkeit der Sachnormverweisung. Gesamtverweisung bedeutet, es wird auf das schwedische Recht inklusive des schwedischen IPR verwiesen. Und Sachnormverweisung bedeutet, es wird ausschließlich auf das schwedische materielle Recht verwiesen.
Mhm.
Bei einer Sachnormverweisung wüssten wir jetzt, ja, das schwedische Recht gilt.
Mhm.
Hier handelt es sich aber um eine Gesamtverweisung. Und das steht im Artikel 4 Absatz 1. Da steht drin, wird auf das Recht eines anderen Staates verwiesen, hier das schwedische Recht, so ist auch dessen internationales Privatrecht anzuwenden, sofern dies nicht dem Sinn der Verweisung widerspricht.
Okay, also Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 EGBGB, das ist ja sozusagen die Grundregel für unsere autonomen IPR.
Satz 1.
Also für unsere unser Verständnis unserer eigenen autonomen international privatrechtlichen Regelungen, wenn das deutsche IPR auf ein ausländisches Recht verweist, ist es grundsätzlich immer eine Gesamtnormverweisung.
Genau, wenn es sich dann um eine Kollisionsnorm des EGBGB handelt.
Ja, klar, genau. Okay, also im Anwendungsbereich des EGBGB dann verstanden.
Und das haben wir ja hier. Also insofern müssen wir uns jetzt das schwedische IPR nochmal anschauen.
Also bevor wir jetzt konkret logisch in die schwedischen Sachnormen reingucken, wann ist da jemand geschäftsfähig und so weiter, gucken wir jetzt erstmal, ob nicht das schwedische IPR den Ball zurückspielt.
Genau.
Oder woanders hin weiterverweist. Okay.
Das schwedische IPR knüpft die Geschäftsfähigkeit an die Lex Fori an. Das bedeutet, dass die schwedischen Gerichte und Behörden, wenn sie denn international zuständig sind, auch ihr eigenes, sprich das schwedische Recht, anwenden. Fragen der Vermögenssorge werden bei schwedischen Staatsangehörigen auch nach schwedischem Recht beurteilt. Das heißt also hier, wenn die schwedischen Gerichte und Behörden international zuständig sind, Klammer auf, den Punkt würden wir jetzt, um das Ganze ein bisschen zu entzerren und nicht zu verkomplizieren, am Ende prüfen. Sie sind aber international zuständig. Also wenn sie es dann sind, dann wenden sie das schwedische Recht an. Und da das Kind hier schwedische Staatsangehörige ist, würde auch die Anknüpfung an das Heimatrecht zum schwedischen Recht führen. Das heißt unterm Strich, das schwedische IPR nimmt die Verweisung an. Geschäftsfähigkeitsstatut ist das schwedische Recht.
Kommt sozusagen zum gleichen Ergebnis, sagt
genau,
auch, richtet sich nach schwedischem Recht. Also das deutsche IPR sagt, richtet sich nach schwedischem Recht. Das schwedische IPR sagt, richtet sich nach schwedischem Recht. Und jetzt können wir endlich in die Prüfung der Sachnorm einsteigen.
Ja, ganz genau. In Schweden ist es ähnlich wie bei uns, beziehungsweise ist es gleich wie bei uns. Volljährigkeit und damit die volle Geschäftsfähigkeit tritt mit Vollendung des 18. Lebensjahres ein.
Schlecht für unsere Elfjährige.
Also grundsätzlich nach schwedischem Recht dürfen Minderjährige nicht über ihr Vermögen verfügen. Sie dürfen auch keine Verpflichtungen eingehen. Würden sie selbst handeln, wäre der Vertrag unwirksam. Dementsprechend darf die Minderjährige hier nicht selbst an dem Vertrag und entsprechend auch nicht an der Auflassung mitwirken.
Klar, ich meine, hier geht es ja um die Veräußerung von Grundbesitz, dass das jetzt nicht lediglich rechtlich vorteilhaft so in unseren deutschrechtlichen Kategorien ist, ist irgendwie klar. Sodass man jetzt nicht sagen kann, naja, vielleicht haben wir hier die Möglichkeit, einfach die nicht voll geschäftsfähige Minderjährige selbst am Vertrag zu beteiligen. Das scheidet hier aus.
Also, das scheidet hier aus.
Schon nach deutschen Maßstäben wird es ausscheiden, aber auch nach dem hier anwendbaren schwedischen Recht. Das geht nicht.
Genau,
okay. Richtig. Also, das heißt, sie kann nicht selber handeln.
Sie kann nicht selber handeln. Würde sie handeln, wäre der Vertrag unwirksam.
Okay, also insofern schon jetzt richtig vorbereitet oder dann auch von dem Notar richtig gesehen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, die Elfjährige tritt, also die Mutter denken wir uns weg, sondern wir brauchen schon irgendeinen Vertreter für die minderjährige Verkäuferin brauchen wir. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wie ist es denn mit der Vertretungsmacht der Mutter?
Genau. Die kollisionsrechtlichen Fragen, die die gesetzliche Vertretungsmacht betreffen, insbesondere die Zuweisung und die Ausübung, richten sich nicht nach den autonomen Kollisionsnormen, sondern da haben wir einen völkerrechtlichen Vertrag, der vorgeht. Dass die völkerrechtlichen Verträge vorgehen, ist in Artikel 3 Nummer 2 EGBGB geregelt. Und der Vertrag, den wir hier haben, das ist das Haager Kinderschutzübereinkommen.
Das heißt also, alle Staaten, die dem Haager Kinderschutzübereinkommen, kurz KSÜ, das hat man schon mal gehört, beigetreten sind, zwischen denen gilt dann das KSÜ.
Zwischen denen gilt das KSÜ.
Beziehungsweise wahrscheinlich wegen diesem Gebot der universellen Anwendung würde es aus deutscher Sicht jetzt gegenüber allen gelten, oder? Also diese Frage, also wenn wir uns jetzt aus Sicht des deutschen IPR die Frage stellen, wonach richtet sich die gesetzliche Vertretungsmacht in so einem Fall, dann würden wir immer das KSÜ anwenden. Genau, und dann gucken wir quasi erst, ob das Land, zu dem wir dann gelangen, vielleicht auch Mitgliedstaat des KSÜ ist, aber ist für uns sozusagen dann nicht vorrangig für die Frage, ob wir das KSÜ anwenden.
Richtig, okay. Genau. Aus deutscher Sicht wird das KSÜ angewendet und nicht die Kollisionsnormen des EGBGB. Mhm. Aber es ist erstmal irrelevant, ob das Recht, was dann berufen wird, das Recht eines Vertragsstaates oder Nicht-Vertragsstaates ist. Das steht in Artikel 20 des KSÜ.
Okay, gut. Aber das heißt, wir sind jetzt nicht mehr im EGBGB, sondern wir gehen jetzt ins KSÜ und ja, wo kommen wir da hin?
Wir kommen da erstmal in den Artikel 16 KSÜ. Da machen wir einen ganz kurzen Zwischenstopp, springen dann aber in den Artikel 17, weil der hier von größerer Relevanz für uns ist. Im Artikel 16 haben wir eine Kollisionsnorm, die regelt, nach welchem Recht sich die Zuweisung und das Erlöschen der elterlichen Verantwortung richten. Mhm. Und zwar steht da in Absatz 1, Artikel 16 des KSÜ, die Zuweisung oder das Erlöschen der elterlichen Verantwortung Kraft Gesetzes ohne Einschreiten eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde bestimmt sich nach dem Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes. Und ich springe jetzt gleich mal weiter in den Artikel 17, bevor wir subsumieren, denn da steht jetzt drinne, nach welchem Recht sich die Ausübung der elterlichen Verantwortung richtet. Und diese richtet sich nach dem Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes. Das klingt ja eigentlich ganz ähnlich. Ich habe gerade fast dasselbe vorgelesen. Mhm. Der wichtige Unterschied ist Artikel 16, nochmal zur Erinnerung, es ging um die Zuweisung der elterlichen Verantwortung Kraft Gesetzes, knüpft unwandelbar an und Artikel 17 knüpft wandelbar an. Das heißt, die Ausübung der elterlichen Verantwortung, insbesondere brauchen wir eine gerichtliche Genehmigung, das ist ja das, was der Notar hier gefragt hat, richtet sich nach dem Recht am aktuellen, gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes. Das steht in Artikel 17 Satz 2.
Ob sozusagen die Eltern für die Ausübung ihrer gesetzlichen Vertretung dann noch zusätzlich weitere Bedürfnisse, wie dann zum Beispiel diese gerichtliche Genehmigung brauchen, das richtet sich dann nach dem gewöhnlichen Aufenthalt. Okay. Genau. Also und zwar nach dem wandelbaren gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes.
Das heißt, wir schauen auf die aktuellen Verhältnisse. Es ist irrelevant, wo das Kind bei der Geburt gelebt hat, was zwischendurch passiert ist. Jetzt lebt es in Schweden und dementsprechend insbesondere die Frage nach der gerichtlichen Genehmigung beurteilt sich also nach schwedischem Recht.
Okay, also da muss man schon, glaube ich, ein bisschen üben, um so 16 und 17 KSÜ dann genau abgrenzen zu können. Gut, dass es Kollegen wie dich gibt, die das dann im Einzelfall machen können. Aber hier haben wir ja zum Glück einen sehr einfachen Sachverhalt, weil wir hier nichts, da ist ja nichts gewandelt. Wir gehen davon aus, alles ist halt in Schweden. Deswegen landen wir jetzt letztlich über diese Regelungen Artikel 16, Artikel 17 KSÜ im schwedischen Recht für die Frage, wer vertritt das Kind und welche Voraussetzungen bedarf es konkret zur Vertretung des Kindes? Mhm. So einigermaßen ja. richtig ausgedrückt?
Ja, okay, absolut. Gut. Und machen wir nochmal einen Schlenker zum IPR für Anfänger zurück. Handelt es sich jetzt hier um eine Sachnorm oder um eine Gesamtverweisung? Das, was wir vorhin nach Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 EGBGB beantwortet hatten, müssen wir jetzt nach den Regeln des KSÜ beantworten. Mhm. Und im KSÜ haben wir dann eine relativ komplizierte Vorschrift im Artikel 21. Ich fasse es kurz für den hier vorliegenden Fall, da kommt es nämlich tatsächlich darauf an, ob das Recht eines Vertragsstaates berufen ist. Und Schweden ist ebenfalls wie Deutschland Vertragsstaat des KSÜ. Und in diesem Fall ist der Begriff Recht, also das Recht, was berufen wird durch Artikel 16 und 17, meint damit allein die Sachnorm des Staates. Es handelt sich also um eine Sachnormverweisung und nicht um eine Gesamtverweisung.
Ist ja in gewisser Weise auch logisch, ne? Weil man das hat ja gerade diesen Harmonisierungseffekt, wenn die beide dann Vertragsstaaten sind, dass dann ja auch nach der Anwendung des schwedischen Rechts man ja beim schwedischen Recht landen würde. Also ich habe ja hier diese Konstellation, dass die jetzt da Ping-Pong spielen und die Schweden nach Deutschland verweisen und die Deutschen nach Schweden, die ist ja eigentlich schwer vorstellbar.
Richtig, man möchte einen internationalen Entscheidungseinklang und dementsprechend handelt es sich um eine Sachnormverweisung.
Okay, verstanden. Das heißt also, sowohl das deutsche Recht als auch das schwedische Recht gelangen dann dazu, dass sich diese Fragen jetzt nach dem schwedischen Recht richten. Mhm. Ja, und jetzt ist die Frage, ne, was sagt das schwedische Recht dazu?
Was sagt das schwedische Recht? Das schwedische Recht sagt, wenn die Eltern eines Kindes bei der Geburt des Kindes miteinander verheiratet waren, dann steht ihnen gemeinsam die Personensorge zu. Wenn einer von beiden stirbt, dann hat der andere Elternteil das alleinige Sorgerecht. Wenn wir hier unterstellen, dass die Eltern bei der Geburt miteinander verheiratet waren und der Vater, wie wir ja aus dem Sachverhalt gehört haben, 2023 gestorben ist, führt das dazu, dass die Mutter hier allein sorgeberechtigt ist. Und unter dieses Sorgerecht fällt auch die Vermögenssorge, Vermündeskap heißt es in Schwedisch. Und das bedeutet, dass die Mutter hier nicht nur die alleinige Vermögenssorge hat, sondern auch alleiniger Vormund des Kindes und damit grundsätzlich alleinige gesetzliche Vertreterin in Vermögensangelegenheiten.
Gut, der Fall wird ja zum Glück, nachdem wir es jetzt so durchprüfen, immer einfacher, wenn man kann mal so sagen. Ne? Also das heißt, es passt. Die Mutter kann grundsätzlich auch alleine das Kind vertreten in diesen Vermögensangelegenheiten. Okay. Gut, jetzt ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, das ist im Sachverhalt nicht so genau mitgeteilt. Vielleicht wäre es noch ein Problem, wenn jetzt die Tochter die Immobilie an die Mutter verkaufen würde. Dann würden wir jetzt sofort so 181 BGB-Glöcklein würden erklingen in unseren Köpfchen. Wir gehen jetzt mal davon aus, die Immobilie soll veräußert werden an einen Dritten. Man will also jetzt nicht die Immobilie in der Familie halten, sondern die Immobilie soll weg und man will dann vielleicht das Geld dann irgendwie in Schweden verwenden oder anlegen, verbrauchen, wie auch immer. Aber da haben wir jetzt hier kein Thema. Ne? Gehen wir jetzt nicht davon aus, dass wir so einen Vertretungsausschluss irgendwie hätten, aber denkbar wäre.
Wir müssten es zumindest einmal kurz nach schwedischem Recht prüfen. Also auch hier stellt sich dann die Frage, wenn auf ein ausländisches Recht verwiesen wird, gibt es nach dem Recht eine vergleichbare Norm wie etwa unseren 181 BGB? Und ja, wir haben auch so eine Regelung in Schweden im dortigen Elterngesetz. Da ist es erforderlich, dass ein besonderer Vormund, der heißt in Schweden Gudman, bestellt wird, wenn es sich um ein Rechtsgeschäft handelt, dass der Minderjährige mit seinem Vormund, sprich hier die Mutter, oder dessen Ehegatten Lebensgefährten, der Vater ist verstorben, es fällt hier also weg, oder einer anderen Person, die der Vormund vertritt, dafür haben wir keine Anhaltspunkte geschließt. Okay, also wir kommen zu dem Ergebnis, es ist keine Interessenkollision erkennbar, wenn die Mutter das Kind vertritt und die Immobilie an eine dritte Person veräußert wird. Aber zumindest einmal anprüfen müssen wir es auf jeden Fall.
Müssen wir schon, ist klar, aber wir haben jetzt hier zumindest nach dem Sachverhalt keine Schwierigkeiten damit. Aber das gibt es auch in Schweden, so dieser Ausschluss der Vertretungsberechtigung der Eltern in diesen Fällen der Interessenskollision. Das kann man ja vielleicht mitnehmen. Okay, dann sind wir ja schon relativ weit. Wir sagen, die Mutter kann vertreten, aber jetzt stellt sich eben noch diese Frage, auf die auch der Notar ja angespielt hat. Brauchen wir noch zusätzlich eine Genehmigung? Also sind wir da irgendwie verpflichtet, noch was einzuholen? Wir wissen schon, auch diese Frage richtet sich nach schwedischem Recht. Und wie ist es in Schweden?
In Schweden haben wir keine Familiengerichte, die für sowas zuständig sind. Das vielleicht kurz vorweg. Da haben wir die Obervormundschaftsbehörden, Öververmündere heißen die, die ja, in Kindschaftssachen handeln. Und in Schweden ist ausdrücklich geregelt, dass die Veräußerung von unbeweglichem Vermögen der Zustimmung dieser Obervormundschaftsbehörde bedarf. Also insofern, ja, wir brauchen eine Genehmigung.
Gut, das hätten wir ja im deutschen Recht auch. Das kennt man, also das fühlt sich ja jetzt intuitiv auch richtig an, dass wir sagen, bei so einer wichtigen Maßnahme wie der Veräußerung einer Immobilie, die sich ja dann doch irgendwie recht massiv auch auf das Vermögen des Kindes auswirkt, da dürfen jetzt die Eltern nicht ohne weiteres die Vertretung der Kinder übernehmen. Sie dürfen zwar vertreten, aber sie brauchen halt zur Wirksamkeit des Vertrages dennoch dann einer entsprechenden, unterhändisch gesprochen jetzt irgendwie Zustimmung einer staatlichen Institution, die dann hier eben das Kindeswohl noch berücksichtigt, konkret eben diese Genehmigung der Obervormundschaftsbehörde. Gut, das heißt, wenn wir es jetzt so belassen, dann würden wir sagen, jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen mit Blick auf die Praxis und auf den Grundbuchvollzug, wir brauchen dann eine unterschriftsbeglaubigte Genehmigungserklärung der Mutter. Stellt sich hier ein kleines Sonderproblem. In Schweden gibt es kein Notariat nach unserem Verständnis. Es gibt allerdings so Notarius Publicus, also ähnliche Inhaber dieser Funktion, die heißen Notarius Publicus, also haben so einen lateinischen Titel. Die sind nach schwedischem Recht nur dafür installiert, um eben Beglaubigungen fürs Ausland vorzunehmen. Deren Beglaubigungen würden allerdings bei uns im Grundbuchverfahren auch akzeptiert. Also das heißt, das ginge wohl, die Mutter könnte vor einem solchen Notarius Publicus dann entsprechend die Genehmigungserklärung abgeben. Alternativ hat sie natürlich die Möglichkeit, zur Botschaft zu gehen oder zu einer anderen Vertretung, also dann eben zu einer Einheit oder zu einer Institution des deutschen Rechts in Schweden, die dann diese Beglaubigung vornehmen kann. Das könnte man dann zum deutschen Notar schicken und dann stellt sich eben noch die Frage, wie man diese Genehmigung dieser Obervormundschaftsbehörde dann entsprechend nachweist. Aber das müsste ich natürlich dem Grundbuchamt dann einreichen, wenn ich das entsprechend vollzogen bekommen möchte, das ist klar. Da kommen wir jetzt in den Punkt internationale Zuständigkeit, also zu der Frage, wer ist jetzt eigentlich konkret zuständig für diese Entscheidungen. Juliane, führ uns da mal ein, da haben wir tatsächlich hier auch nochmal einen ganz interessanten Twist oder eine Neuerung aufgrund einer Regelung der Brüssel 2b-Verordnung, die mir auch vorher gar nicht so bekannt war.
Ja, genau. Bis jetzt haben wir ja eigentlich nur geklärt, dass die Genehmigung einer staatlichen Stelle erforderlich ist. Aber welche staatliche Stelle das ist, das regelt Artikel 7 der Brüssel 2b-Verordnung grundsätzlich. Und die Norm besagt in Absatz 1, für Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem das Kind zum Zeitpunkt der Antragstellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Also auch hier wieder ein Verweis auf den gewöhnlichen Aufenthalt, der sich ja hier in Schweden befindet. Da das Kind also in Schweden lebt, sind die schwedischen Obervormundschaftsbehörden auch tatsächlich international zuständig. Örtlich zuständig, das richtet sich nach schwedischem Verfahrensrecht, ist die Behörde der schwedischen Kommune, in der das Kind lebt. Mhm. Also jede Kommune hat eine eigene Obervormundschaftsbehörde und da muss die Mutter zu der Behörde ihrer Kommune gehen, in der sie leben.
Und dann entsprechend diese Genehmigung da halt beantragen.
Die Genehmigung beantragen, genau, entsprechend dann die Unterlagen vorlegen, die erforderlich sind. Und wenn die Entscheidung oder die Genehmigung erteilt wird, dann wird die auch nach Artikel 30 Brüssel 2b-Verordnung hier in Deutschland ohne weiteres anerkannt. Mhm. Und es ist, das macht die ganze Sache noch leichter, keine Legalisation und auch keine Apostille erforderlich. Also die kann dann so vorgelegt werden.
Natürlich, wiederum eben, weil wir alle bei der Brüssel 2b-Verordnung mitmachen.
Weil wir alle bei der Brüssel 2b-Verordnung mitmachen, genau.
Gut, da haben wir jetzt ja auch ganz interessant, ne, drei verschiedene so, soll man sagen, Normentypen im IPR-Bereich. Wir haben diese EGBGB-Normen, also reines autonomes internationales Privatrecht. Wir haben das KSÜ, also einen völkerrechtlichen Vertrag. Und wir haben jetzt zusätzlich hier auch noch eine harmonisierende Verordnung auf Unionsebene. Also da merkt man auch, was es da für unterschiedliche
im Bereich der internationalen Zuständigkeit
Rechtsgrundlagen geben kann. Genau, hier im Bereich der internationalen Zuständigkeit. Aber vielleicht nochmal auch für mich zum Verständnis, weil das ist sowas, da hätte ich es, glaube ich, gedanklich, wäre ich da jetzt zu kurz unterwegs gewesen. Also nochmal zurück zu diesem Genehmigungserfordernis. Das schwedische Recht sagt, wir brauchen hier eine Genehmigung für dieses Rechtsgeschäft und nach der schwedischen Vorstellung wird es halt durch diese Obervormundschaftsbehörde dann ausgestellt, wenn das jetzt ein rein innerstaatlicher Sachverhalt wäre. Aber ich prüfe trotzdem nochmal gesondert, wer zuständig ist für die Erteilung dieser Genehmigung. Also diese, ja, wie soll man sagen, gesonderte Anknüpfung oder dass ich mir diese Frage überhaupt stelle. Ich glaube, da hätte ich jetzt als am IPR interessierter Laie vielleicht zu kurz gedacht und gesagt, naja, ist doch selbstverständlich, dass ich dann halt auch die Genehmigung der schwedischen Behörde brauche. Aber das ist gar nicht so. Es könnte also ja auch sein, dass das schwedische Recht dann sagt, okay, wir würden dieses Rechtsgeschäft auch dann als genehmigt ansehen, also dieses Genehmigungserfordernis als erfüllt ansehen, wenn diese Genehmigung von einer ausländischen Institution erteilt würde. Oder bin ich da jetzt falsch?
Also zumindest für unseren Fall kommt es auf die Frage überhaupt nicht an. Wir stellen uns ja nur die Frage, brauchen wir eine Genehmigung? Und nach welchem Recht richtet sich das Genehmigungserfordernis? Das ist hier das schwedische Recht nach Artikel 17 Satz 1 KSÜ. Wir springen also wieder zurück zum anwendbaren Recht. Und dieses schwedische Recht sagt, ja, für die Veräußerung von unbeweglichem Vermögen ist eine Genehmigung erforderlich.
Okay, aber an der Stelle ist dann sozusagen Punkt.
Und da ist Punkt.
Punkt, okay. Und das heißt, alles, was ich mir dann danach frage, da stelle ich mir dann auch wieder die IPR-Fragen mit dazu, woran ich das jetzt anknüpfe und wer zuständig ist und nach welchem Recht sich diese Genehmigung
erledigt. Das sind keine IPR, sondern das ist dann das IZVR, das internationale Zivilverfahrensrecht. Also es ist
quasi, lerne ich ja richtig was heute. Ja.
Okay. Es ist quasi
liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe Sie auch. Bitte den Exkurs zu entschuldigen, aber es hat mich jetzt wirklich interessiert.
Ich finde, der Notar hat das in seiner Anfrage sehr schön aufgeschlüsselt, denn er hatte ja als erstes gefragt, ist eine Genehmigung erforderlich? Mhm. Und dann als zweites, wer ist denn überhaupt verantwortlich, diese Genehmigung zu erteilen? Und das sind die beiden Fragen. Ob und wenn ja, wer?
Das heißt, wir haben ja uns vorab die Frage gestellt, wer vertritt das Kind und brauchen wir eine Genehmigung? Das richtet sich nach schwedischem Recht, aber das schwedische Recht trifft sozusagen erstmal nur die Aussage, ja, wir brauchen eine Genehmigung. Das trifft nicht die Aussage, wir brauchen eine Genehmigung durch die Obervormundschaftsbehörde. Also diese Frage, durch wen diese Genehmigung erteilt wird, die muss ich mir nochmal gesondert stellen.
Genau.
Und das ist dann eben eine Frage des internationalen Zivilverfahrensrechts. Okay. Ja. Sie an. Ja. Also insofern, der Notar in der Anfrage schon schlauer als ich jetzt an diesem Punkt, weil da hänge ich immer so ein bisschen, wenn ich dann auch in den Gutachten lese, internationale Zuständigkeit, da verstehe ich mir nicht so genau, warum. Wir wissen doch schon aus den Ergebnissen davor, wer diese Genehmigung jetzt erteilt. Aber in Ordnung, das heißt nochmal sozusagen zur Wiederholung. Vertreten, die Frage, wer vertritt das Kind, richtet sich nach schwedischem Recht, das macht die Mutter. Die Frage, ob wir eine Genehmigung brauchen, richtet sich auch nach schwedischem Recht. Das schwedische Recht sagt, ja, wir brauchen eine Genehmigung. Und jetzt stellen wir uns die nächste Frage, wer ist denn zuständig für diese Genehmigung? Okay, gut.
Ganz genau. Und da waren
bitte
wir
die Verwirrung zu entschuldigen, aber ich bin jetzt am Dienstagvormittag etwas schlauer geworden. Dankeschön. Okay.
Und da waren wir nur, um jetzt nochmal den Kreis zu schließen, da waren wir jetzt im Artikel 7 Absatz 1 gewesen, der Brüssel 2b-Verordnung. Und die hat, und das verursacht vielleicht ein bisschen gerade die Verwirrung, hat genauso auf den gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes abgestellt wie denn das KSÜ, was aber im Ergebnis natürlich praktisch ist, weil das heißt, das Gericht am gewöhnlichen Aufenthalt kann sein eigenes Recht anwenden.
Mhm. Mhm. Gut, und wir haben dann noch diesen zusätzlichen, ja, mal sagen, Vorteil, den uns diese Artikel 30 Absatz 1 der Brüssel 2b-Verordnung bietet, nämlich, dass wir diese Entscheidung der schwedischen Behörde dann in Deutschland auch anerkennen, ohne da jetzt zu tief in das Thema Anerkennung, Annahme und so weiter einsteigen zu wollen. Aber das heißt, jedenfalls haben wir für die Verwendung dieser Entscheidung in Deutschland kein Legalisations- und Apostillenerfordernis.
Richtig.
Mag natürlich trotzdem sein, dass wir es noch übersetzen lassen müssen, das ist was anderes, aber wir haben jetzt zumindest keine weiteren Echtheitsnachweise. Okay, gut. Das würde ja bedeuten, wenn wir jetzt diese Genehmigungsentscheidung der Obervormundschaftsbehörde haben, dann könnten wir damit auch gegenüber dem Grundbuchamt nachweisen, dass der Vertrag wirksam geworden ist, eben aufgrund der Genehmigung. Oder das Vertreterhandeln wirksam geworden, das hängt so ein bisschen vom Inhalt dieser Genehmigungserklärung dann ab. Aber dann wäre jedenfalls auch aus der Perspektive des Deutschen Grundbuchamts und auch aus der Perspektive des Notars, der natürlich die Wirksamkeit des Vertrags sichergestellt haben will, klar, okay, der Vertrag ist wirksam, also ich kann den dann eben ganz normal vollziehen, kann eine Vormerkung eingetragen werden zugunsten des Käufers und man kann dann eben auch später irgendwann das Eigentum umschreiben auf den Käufer. Und jetzt haben wir noch eine Besonderheit zu besprechen, und zwar die Möglichkeit, nach Artikel 10 der Brüssel 2b-Verordnung eine Gerichtsstandsvereinbarung zu treffen. Das ist jetzt durchaus interessant, Juliane. Was hat es damit auf sich?
Seit der Brüssel 2b-Verordnung gibt es jetzt die Möglichkeit, dass in Kindschaftssachen die internationale Zuständigkeit festgelegt wird. Das heißt, es muss also nicht bei den Gerichten am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes nach Artikel 7 bleiben, sondern es besteht die Möglichkeit, dass man selbst bestimmt, welches Gericht international zuständig ist und welches Gericht das sein darf, beziehungsweise welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, ist detailliert im Artikel 10 geregelt.
Mhm.
Ich würde mal den Absatz 1 vorlesen. Die Norm ist sehr lang, das heißt, wenn das mal in Betracht kommen sollte, würde ich sehr raten, sich einmal von Anfang bis zum Ende ganz in Ruhe durchzulesen. Das meiste, was man sich fragt, steht drin. Wir fangen einfach mal mit dem Absatz 1 an. Da steht drin, die Gerichte eines Mitgliedstaats sind zuständig für Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung, wenn a. eine wesentliche Bindung des Kindes zu diesem Mitgliedstaat besteht, insbesondere weil mindestens einer der Träger der elterlichen Verantwortung in diesem Mitgliedstaat seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das Kind in diesem Mitgliedstaat früher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte oder das Kind die Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedstaates besitzt. Hören wir erstmal kurz hier auf. Das heißt, es ist klar, für die Gerichtsstandsvereinbarung brauchen wir eine wesentliche Verbindung des Kindes zu dem Staat, dessen Gerichte international zuständig sein sollen. Hier wären das voraussichtlich die deutschen Gerichte, deren internationale Zuständigkeit vereinbart werden könnte. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine wesentliche Verbindung des Kindes zu Deutschland. Und das könnte darüber sein, dass die Mutter als verbleibende oder verbliebene Trägerin der elterlichen Verantwortung hier lebt. Das tut sie nicht. Zumindest haben wir dafür keine Anhaltspunkte. Ich gehe davon aus, dass sie mit dem Kind in Schweden lebt. Aber es würde auch ausreichen, wenn das Kind irgendwann in der Vergangenheit mal in Deutschland gelebt hätte. Und wir wissen ja nicht, wie die Immobilie in den Besitz des Vaters gekommen ist, was der Hintergrund der Familie ist. Also durchaus, es ist durchaus möglich. Und wenn das der Fall wäre, dann hätten wir diese erforderliche, wesentliche Verbindung des Kindes zu Deutschland.
Und dann könnte man, wie man es genau macht, dazu kommen wir gleich noch, aber dann könnte man so eine Gerichtsstandsvereinbarung treffen. Und das würde dann dazu führen, dass diese Entscheidung über die Genehmigung nicht zwingend von der Obervormundschaftsbehörde in Schweden erteilt wird, die so nach den allgemeinen Regelungen dafür zuständig ist, sondern dass stattdessen ein deutsches Familiengericht darüber entscheidet, ob diese Genehmigung erteilt wird oder nicht. Und zwar, das ist das Spannende daran, nach den Maßstäben des deutschen Rechts. Also ganz normal, so als würde es eben auch hier die Genehmigungsfähigkeit einer Immobilie, einer Veräußerung durch eine Minderjährige genehmigen. Der Charme, der dabei ist oder den das Ganze hat, ist der, wenn ich jetzt weiß, dass die Genehmigung solcher Rechtsgeschäfte durch die im Ausland zuständige Behörde monatelang dauert, weil die vielleicht einfach aus Erfahrung sehr langsam arbeiten, wenn es darum geht, Auslandssachverhalte eben zu überprüfen. Da könnte man stattdessen durch diese Vereinbarung eben herbeiführen, dass ein im Inland zuständiges, eine Behörde im Inland diese Genehmigung erteilt, indem diese Gerichtsstandsvereinbarung dann getroffen wird und ich mich damit sozusagen nicht nur möglicherweise in den Genuss eines schnelleren Verfahrens komme, das einfach schneller abläuft, sondern ich mich ja auch wieder in bekannteren Bahnen bewege, weil ich dann bei etwaigen Rückfragen ja auch als Notar direkt mit der mir bekannten Behörde kommunizieren kann und nicht eben diese Genehmigung aus dem Ausland erst einholen muss. Und ich ja unter Umständen ja auch in der Sache eine qualitativ bessere Entscheidung treffe, weil ich ja auch das örtlich nähere Gericht dann letztlich damit befasse, die ja vielleicht auch diesen konkreten Fall dann besser beurteilen können. Also das ist schon, ich denke, da steckt echtes Gestaltungspotenzial drin, wenn es darum geht, solche Genehmigungen für so Auslandssachverhalte einzuholen, weil ich eben über den Artikel 10 der Brüssel 2b-Verordnung unter Umständen auch einfach so mein bekanntes Familiengericht dann zuständig machen kann, in Anführungszeichen, um dann eben hier zügiger zur Genehmigung zu kommen. Aber das war sozusagen nur der kleine Exkurs, warum sich das überhaupt lohnen kann, über dieses Gerichtsstandsvereinbarungsthema nachzudenken. Wie ist es denn hier in unserem Fall, also wenn die Voraussetzungen vorliegen würden, nehmen wir mal an, die Minderjährige hat jahrelang in Deutschland gelebt und wir haben diese Anknüpfung, wie kommen wir denn dann zum Zustandekommen dieser Gerichtsstandsvereinbarung?
Genau, ich komme gleich dazu, nur noch ein Punkt, weil ich den von uns beim Vorlesen des Absatz 1 übersprungen habe, aber weil das natürlich auch noch erforderlich ist. In Litera C steht, dass die Wahrnehmung der Zuständigkeit im Einklang mit dem Kindeswohl stehen muss. ist jetzt hier höchstwahrscheinlich kein Problem, weil der konkrete Verfahrensgegenstand, diese Immobilie in Deutschland, natürlich eine sachverhaltsbezogene Nähe zu den deutschen Gerichten hat. Aber das sollte im Hinterkopf behalten werden, dass das in Kindschaftssachen natürlich immer ein wichtiges Kriterium ist.
Klar, also diese Gerichtsstandsvereinbarung jetzt nicht zu Lasten des Kindeswohls treffen. Ja.
Mhm, okay. Genau. Wie kommen wir dazu? Auch da können wir im Absatz 1 noch bleiben, denn er hat noch eine Litera B. Da steht drin, dass die Parteien und alle anderen Träger der elterlichen Verantwortung zustimmen müssen, um es kurz zusammenzufassen. Und jetzt ist die Frage, wer sind denn die Parteien und wer sind die Träger der elterlichen Verantwortung? Träger der elterlichen Verantwortung ist relativ einfach zu verstehen. Das sind wohl die Eltern des Kindes und da der Vater verstorben ist, bleibt hier die Mutter. Wer die Parteien sind, das ist noch ein bisschen unklar. Man geht davon aus, dass dann hier wahrscheinlich auf § 7 des FAMFG verwiesen wird. Das heißt also auch, wenn dann im Verfahren noch zusätzlich Parteien hinzugezogen werden vom Familiengericht, hätten die zumindest die Möglichkeit zu widersprechen. Das muss man im Hinterkopf behalten, ist ein Risiko, was natürlich besteht. Hier haben wir jetzt aktuell gerade als einzige Trägerin der elterlichen Verantwortung, die Mutter. Und damit ein bisschen eine Sonderkonstellation, weil in dem Artikel 10 ja von Vereinbarung die Rede ist. Und wenn wir nur die Mutter haben, haben wir niemanden, mit dem sie eine Vereinbarung schließen könnte. Unseres Erachtens müsste es aber dennoch ausreichen, dass wenn sie sich an ein deutsches Familiengericht wendet, dass sie damit dann auch die internationale Zuständigkeit aufgrund Gerichtsstands, in Anführungsstrichen Vereinbarung, begründet. Denn wenn beide Eltern das können, warum sollte es dann nicht die Mutter, wenn sie denn alleine übrig geblieben ist als Trägerin der elterlichen Verantwortung, nicht auch alleine können?
Das wäre dann natürlich unter Wertungsgesichtspunkten seltsam. Absolut. Also klar, deswegen, ja. das wird wohl gehen. Aber um dann sozusagen diese Frage hier einmal, ich versuche es mal pointiert zu beantworten, wer ist zuständig? Naja, wenn man keine solche Gerichtsstandsvereinbarung trifft, dann ist halt diese Obervormundschaftsbehörde in Schweden zuständig für die Erteilung dieser Genehmigung. Aber die Notarin oder der Notar können sich hier halt überlegen, ob sie mittels einer solchen Ansprache des deutschen Familiengerichts eine solche Gerichtsstandsvereinbarung zustande bringen und dann eben diese Genehmigung dieses Rechtsgeschäfts durch die deutschen Familiengerichte erfolgen. Mhm. Also da ist tatsächlich eben Gestaltungsmöglichkeiten für den Notar da.
Absolut. In formeller Hinsicht ist lediglich Schriftform, Datum und Unterschrift erforderlich, mehr nicht.
Okay, also da ist tatsächlich ein bisschen, das war mir jetzt vor der Lektüre dieses Gutachtens so auch nicht bekannt, aber das ist vielleicht was man mitnehmen kann für die Praxis, wenn man so einen Fall hat, in dem man eigentlich eine Art, jetzt unterhängig gesprochen, familiengerichtliche Genehmigung aus dem Ausland braucht. Da kann man sich überlegen, bin ich im Anwendungsbereich von Artikel 10 Brüssel 2b Verordnung, besteht damit auch die Möglichkeit, ein inländisches Gericht zuständig zu machen, ja, um dann eben entsprechend mich in den bekannteren Bahnen zu bewegen und dann eben die familiengerichtliche Genehmigung eben von einem deutschen Gericht einzuholen, was ja dann auch für die Praxis gewisse Vorteile haben kann, wenn ich auf den Grundbuchvollzug blicke, weil dann kriege ich es natürlich vom Familiengericht auch wieder in der entsprechenden grundbuchtauglichen Form. Kann ja passieren bei der schwedischen Obervormundschaftsbehörde, dass diese Genehmigung dann sehr, sehr formlos per E-Mail erteilen und ich dann ja wieder Probleme habe, einen Schritt weiter, wenn ich dann bei 29 GBO stehe und mir denke, naja, wie soll ich das jetzt im Grundbuch nachweisen, dass es entsprechend auch genehmigt worden ist. Okay. Nee, prima. Also Juliane, vielen Dank. Ich dachte schon, ich habe viel gelernt beim erstmaligen Durchlesen des Gutachtens, aber jetzt kam tatsächlich noch was dazu, nämlich diese Bedeutung der internationalen Zuständigkeit. Schadet nichts, dafür sind wir ja da. Ich hoffe, dem einen oder anderen Hörer ging es vielleicht so wie mir. Hast du noch was du ergänzen möchtest zum Fall?
Zur Vollständigkeit noch die Frage der örtlichen Zuständigkeit. Artikel 10 regelt nämlich nur die internationale Zuständigkeit und wir haben keine weiteren Vorschriften in den deutschen Ausführungsgesetzen. Das bedeutet, hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit bleiben wir im FAMFG und das ist hier der § 152 Absatz 3. Örtlich zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk das Bedürfnis der Fürsorge bekannt wird. Das heißt also, dass Gericht, in dessen Bezirk die Immobilie belegen ist.
Okay, gut. Also es wäre dann, die Frage müsste man sich dann als Notar natürlich auch stellen, wenn man so eine Gerichtsstandsvereinbarung zustande bringen will, an welches Familiengericht schicke ich es denn konkret? Ist jetzt natürlich in dem häufigen Fall, dass die Immobilie, die veräußert werden soll, auch im Amtsbereich des Notars liegt, dann einfach das örtliche Familiengericht. Aber es kann natürlich auch ganz anders sein. Dann liegt die Immobilie irgendwo und da muss man auch entsprechend da dann auch diese Gerichtsstandsvereinbarung zustande bringen mit diesem Gericht, also um dessen Zuständigkeit dann eben zu begründen, dass dann hier örtlich zuständig wäre, auch für die Erteilung der Genehmigung. Ja. Super. Ja, Juliane, vielen Dank. Also einmal hier die schwedischen Minderjährigen. Im Endeffekt wird's gut laufen. Also die Mutter kann das Unterschriftsbeglaubigt genehmigen und da brauchen wir eben zusätzlich noch diese gerichtliche Genehmigung, entweder durch die Obervormundschaftsbehörde aus Schweden oder eben, wenn man so eine Gerichtsstandsvereinbarung fassen möchte oder zustande bringen möchte, hier möglichst dann durch einseitige Erklärung der Mutter, durch die familiengerichtliche Genehmigung des örtlich zuständigen Gerichts in Deutschland. Okay, ja, prima. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben, wie ich, viel gelernt bei der heutigen Folge. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen und auch auf die nächste Folge mit dir, Juliane.
Danke.